Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo, hier spricht Daniel aus Freiburg. Ich identifiziere mich als queerer Papa und da dachte ich, ich spreche mal eine Sprachnachricht auf zum Thema queerer Elternschaft. Queere Elternschaft ist für mich erstmal Aushandlung, weil es gefühlt weniger qua Norm vorgeschriebene Handlungen oder Handlungsskripte gibt. Und ich habe den Eindruck, dass es dadurch viel mehr anstrengend ist zu gucken, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich. Dann ist queere Elternschaft für mich auch ein Stück weit Alleinsein, weil ich merke, dass ich als Mann irgendwie von ganz vielen lesbischen Paaren umgeben bin und ich wenig Anschluss finde an männlich gelesene Personen. Und zu guter Letzt ist queere Elternschaft für mich was völlig wieso Schönes, weil Neues, weil Freies, weil Einzigartiges, weil es da was zu entdecken gibt für mich, was vielleicht davor noch nicht da gewesen ist.
Queere Elternschaft war für mich, mit meinem ältesten Freund und meiner ältesten Freundin im Geburtshaus zu sitzen und uns auf unser Kind zu freuen. Queere Elternschaft bedeutet für mich, dass ich so bin, wie ich bin vor meinen Kindern. Und das heißt, so queer, wie ich bin und Poli, wie ich bin, und dass sie all diese Lebensentwürfe von mir und den anderen großen Menschen um sie herum mitbekommen und als gleichwertig wahrnehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ich bin Mia Smetan. Ich arbeite seit 5 Jahren im Konzeptwerk zum Thema Care-Arbeit, Feminismus und Wirtschaft und rede im Rahmen dieses Podcasts mit tollen Gästen aus der Praxis, aus der Wissenschaft und aus sozialen Bewegungen über alle möglichen Facetten von Care-Arbeit. Wie ihr vielleicht an den Sprachnachrichten erkannt habt, legen wir in dieser Folge den Schwerpunkt auf das Thema queere Elternschaft und ich darf auch dieses Mal einen tollen Interviewgast begrüßen. Die politische Bildnerin, Autorin und queere Mutter Lisa Bendiek. Mit ihr spreche ich darüber, was es eigentlich bedeutet, im Jahr 2023 in einer queeren Familie zu leben. Wir schauen zurück in die Geschichte und sprechen über die Kämpfe für gleiche Rechte für queere Eltern und Kinder seit den 70er Jahren. Außerdem geht es um die Verteilung von Sorgearbeit in queeren Familien und darum, was heterosexuelle und cisgeschlechtliche Familien davon lernen können. Ich freue mich auch, dass Lisas Perspektive ergänzt wird von weiteren Stimmen in Form von Sprachnachrichten, die einige von euch mir zugeschickt haben. Tausend Dank an euch. Es ist super schön, die Vielfalt und Einzigartigkeit von Elternschaft und insbesondere von queerer Elternschaft somit ein bisschen mehr abbilden zu können. Diese Folge ist ganz besonders bunt und lebendig geworden. Und ihr habt es ja vielleicht gesehen, etwas länger als die letzten beiden. Mein Ziel ist es eigentlich immer, nicht viel mehr als 45 Minuten für euch zu produzieren. Doch dieses Mal ist es mir einfach nicht gelungen. Insbesondere dadurch, dass in dieser Folge zusätzlich zu mir selbst noch einige andere Menschen hier sprechen. Und das finde ich nämlich richtig schön. In den News berichtet zum Beispiel die freie Radiojournalistin Fabiana Blasco von dem feministischen Treffen in Argentinien, zu dem jährlich mehrere 100.000 Flinterpersonen zusammenkommen. Die Vorstellung eines so riesengroßen feministischen Treffens und die Power, die dabei entstehen muss, beeindruckt mich aus der Ferne sehr und ich wäre da wirklich gerne mal mit dabei. Umso mehr freue ich mich, dass ich Fabiana für einen kleinen Bericht von vor Ort gewinnen konnte und dieser Bericht ist richtig toll geworden. Also vielen, vielen Dank an dich, Fabiana, dafür. Und last but not least habe ich am Ende des Podcasts noch einen Special Guest für euch, Theresa Bücker. Mit ihr und Janina Henkes habe ich über Visionen für eine feministische Zeitgerechtigkeit gesprochen und für ein Leben, in dem alle genug Zeit haben, sich um andere Menschen und um sich selbst ausreichend zu kümmern. Ich habe in den Gesprächen mit den beiden richtig viel gelernt und mir ist irgendwie nochmal viel mehr klar geworden, wie radikal es eigentlich ist, die vorherrschende Zeitverteilung im globalen Norden zu hinterfragen. In diesem Sinne empfehle ich euch sehr, bis am Ende dran zu bleiben, denn es lohnt sich. So, jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und los geht's mit den News. Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit. Die US-amerikanische Ökonomin Claudia Goldin hat am 9. Oktober den Wirtschaftsnobelpreis verliehen bekommen. Die 77-Jährige wurde für ihre bahnbrechende Forschung über den Gender Pay Gap in den USA ausgezeichnet. Der Gender Pay Gap beschreibt die Ungleichheit zwischen Löhnen abhängig vom Geschlecht. Sie hat fast ihr ganzes Leben damit verbracht, akribisch zu beforschen, wie sich Lohnunterschiede auf dem Arbeitsmarkt in den letzten 200 Jahren anhand von Geschlecht entwickelt haben. Und welche Ursachen es für die anhaltenden Ungleichheiten zwischen als Männern in der Studie geführten und als Frauen in der Studie abgebildeten Personen gibt. An dieser Stelle eine Randbemerkung zur Binarität von Studien. Leider bezieht sich ein sehr, sehr großer Teil von Studien und Forschungsergebnissen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor nur auf zwei Geschlechter. Historische Aufzeichnungen aus dem globalen Norden tun das ebenso. Auch Goldin geht in ihren Ausführungen ausschließlich auf Männer und Frauen ein und unterscheidet hierbei auch nicht zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Um dies zu markieren, benutze ich in diesem Beitrag Formulierungen wie als Frau in der Studie abgebildet oder Menschen, die in der Statistik als Frau erscheinen, um klarzustellen, dass es weit mehr als zwei Geschlechter gibt, diese aber im Rahmen von Goldins Forschung und den vorangegangenen Aufzeichnungen unsichtbar gemacht werden. Goldin hat sich dafür jahrzehntelang durch Archive und Daten gearbeitet. Es ist die erste so umfangreiche und systematische Forschung zum Gender Pay Gap, die jemals veröffentlicht wurde. Goldin ist erst die dritte Frau, die den Preis erhält und die erste, die ihn allein erhält. Sie stieß während ihrer Forschung auf ein paar Schwierigkeiten. Historisch weiblich geprägte Berufe, wie zum Beispiel KrankenpflegerIn oder ErzieherIn, tauchen häufig nicht in historischen Aufzeichnungen auf. Sie durchforstete daher unter anderem geschlechtergetrennte Stellenausschreibungen und Unternehmensverzeichnisse aus dem 19. und 20. Jahrhundert und erstellte damit komplett neue Datensätze. Ihre Forschungen zeigen, dass Wirtschaftswachstum nicht automatisch zu einer höheren Beteiligung von als Frauen in den Statistiken geführten Menschen am Arbeitsmarkt und auch nicht zu gleicheren Löhnen führt. Zum Beginn des 19. Jahrhunderts war der Gender Pay Gap zum Beispiel größer als Ende des 18. Jahrhunderts. Seit 1980 nimmt der Gender Pay Gap in den USA jedoch ab. Dies allerdings auch nicht kontinuierlich, sondern nur langsam und punktuell. In der Vergangenheit wurden die Einkommensunterschiede zwischen als Männern in den Studien erfassten Personen und als Frauen erfasste Personen auf das Bildungsniveau und die Berufswahl zurückgeführt. Goldin jedoch zeigt, dass der Großteil des derzeitigen Einkommensunterschieds in denselben Berufen entsteht und dass er meist nach der Geburt des ersten Kindes auftritt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die Goldin in ihrer Forschung gewonnen hat, ist also, dass die Unterschiede von Entlohnung und Erwerbsbeteiligung auf der Aufteilung der unbezahlten Betreuungs- und Haushaltsarbeit zwischen heterosexuellen Paaren beruhen. Goldin sagt deshalb, wir werden niemals eine Gleichstellung der Geschlechter erreichen oder das Lohngefälle verringern, solange es keine Gleichberechtigung innerhalb der Paare gibt. Nun wechseln wir das Thema und schauen nach Argentinien. Dort fand vom 13. bis 16. Oktober das 36. plurinationale feministische Treffen von Flinterpersonen statt. In der Stadt Bariloche in Patagonien am Fuße der Anden haben sich beeindruckende 100.000 Flinterpersonen getroffen, um gemeinsam zu diskutieren, zu singen, zu tanzen und zu kämpfen. Fabiana Blasco war mit dabei.
Was man hier hört, ist nicht etwa eine Meeresbrandung. Nein, ich sitze am Ufer des Nahuel Huapi. Ein See, der ungefähr so groß ist wie der Bodensee, gelegen auf 800 Metern Höhe am Fuße der Anden an der Stadt Bariloche. Oder, wie es korrekt heißen sollte, Furilofte. Furilofte, habe ich gelernt, wird die Stadt von den Mapuche genannt. Eine in den Anden Argentiniens und Chiles seit mindestens 2 Jahrtausenden ansässige indigene Gruppe. Ich besuche einen feministischen Kongress, den Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Plurinacional, weil er die Vielfalt der argentinischen Gesellschaft anerkennt und sich mit den Kämpfen indigener Bevölkerungsgruppen solidarisiert. De Mujeres y Disidencias, weil sich der Kongress an Frauen, Queers, Lesben, Nonbinäre, Inter- und Transmenschen richtet. Ursprünglich initiiert von Frauen verschiedenster politischer Parteien, die 1985 an der 3. Weltfrauenkonferenz in Nairobi teilgenommen hatten, wandert der Kongress seither jährlich innerhalb Argentiniens von Stadt zu Stadt. Mittlerweile nehmen um die 100.000 Menschen teil, so auch in diesem Jahr.
Acá en Bariloche, en Furilofte, la indignación colectiva del movimiento de mujeres y disidencias frente al violento desalojo de la comunidad Lafke en Huincul Mapu, en el cual fueron detenidas por causas escarcelables mujeres mapuche junto a sus niñeces, impulsó que la elección de esta ciudad sea para ser la sede del 36 Encuentro.
Eine der Organisatorinnen hält eine Ansprache zum Auftakt des dreitägigen 36. Kongresses. Im Oktober 2022 wurden in der nahegelegenen Comunidad Lafken Huincul Mapu 7 Frauen mit ihren Kindern festgenommen und in Buenos Aires inhaftiert. Manche von ihnen verbrachten mehrere Monate im Gefängnis. Die Ereignisse sorgten im ganzen Land für Aufruhr. Die Ministerin für Gendergerechtigkeit und Diversität trat aus Protest von ihrem Amt zurück. Nicht zuletzt aufgrund dieser Ereignisse wurde für den diesjährigen Kongress Furilofte als Veranstaltungsort ausgewählt. Der Kongress erstreckt sich über die ganze Stadt. Die am Wochenende leerstehenden Schulen werden für die insgesamt 112 stattfindenden Workshops in Beschlag genommen. Die Vielfalt der Workshops ist grenzenlos. Diskutiert wird über Sexualitäten, Sexarbeit und Prostitution, über den Genozid an indigenen Gruppen, Landraub und Extraktivismus, über Fatshaming, Antifaschismus, Transfeminismus, über Mutterschaft, alternative Familienkonzepte, Kinder, das Gesundheitssystem und Behinderung, Abtreibung, Sucht, Arbeitslosigkeit, Femizide, Armut und Rojava. Über allen Diskussionen schwebt die Gefahr einer möglicherweise bevorstehenden rechtsextremen Regierung, die eine Bedrohung für alle in Argentinien lebenden Minderheiten sowie für die Umwelt darstellen würde. Begleitet werden die inhaltlichen Workshops von einem umfangreichen kulturellen Programm, künstlerische Ausstellungen, Lesungen und Konzerte. Als ich Furilofte verlasse, halte ich inne und blicke zurück. Ein Satz einer Teilnehmerin hallt in mir nach. Sie sagte, wir nennen uns Mapuche, das bedeutet Menschen der Erde. Wenn man uns unseren Boden, unsere Erde wegnimmt, dann sind wir nichts. Über die Tage des Kongresses hat sich mein Blick auf den Nahuelhuapi und die atemberaubende Bergkette der Anden definitiv gewandelt.
Und jetzt steigen wir auch schon ein mit unserem Schwerpunktthema queere Elternschaft und queere Familienpolitik. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen, sondern Lisa Bendik sprechen lassen. Für mich war das Gespräch sehr bewegend und inspirierend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
Hi, hier ist Frauke aus dem Fundraising. Du möchtest mehr über die Arbeit vom Konzeptwerk erfahren? Abonniere unseren Newsletter auf konzeptwerk-neue-ökonomie.org und verpasse keine Infos mehr. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden angewiesen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, unterstütze uns gerne mit einer Spende, damit wir weiterhin für radikale Veränderung und eine queer-zentrierte Gesellschaft kämpfen können. Vielen Dank.
Herzlich willkommen, Lisa Bendik. Ich stelle dich direkt erstmal vor, denn du hast viele Sachen schon gemacht und machst viele Sachen.
Ja, ich finde es immer so langweilig, mich festzulegen.
Verstehe. Du hast nämlich Ethnologie studiert, Psychologie und Gender Studies in Hamburg, Halle und Paris.
Ja.
Und du arbeitest in der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit.
Genau,
und
in Sachsen.
In Sachsen und bist außerdem seit 2019 angestellt beim Kulturbüro Sachsen. Du bist außerdem queere Mutter,
ja,
eines 5-jährigen Kindes, welches du gemeinsam mit deiner Partnerin, eurer Mitbewohnerin und dem dritten Elternteil versorgst.
Genau.
Und du hast gerade ein Buch geschrieben.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Und zwar geht es da über queere Elternschaft als Vorbilder gleichberechtigter Elternschaft. Der Arbeitstitel ist Der neue Vater ist eine Lesbe.
Genau.
Ja, schön, dass du heute da bist.
Danke.
Ich spreche heute mit dir über die Geschichte, über den Alltag und die aktuelle Lage von queeren Familien. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sind, auch weil es nämlich für mich das erste Mal ist, dass ich die Gelegenheit habe, direkt im Studio von Radio Blau ein Interview aufzunehmen. Und das macht dann doch ein bisschen mehr Spaß als online.
Mir auch, definitiv.
Sehr schön. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wollte ich dich kurz fragen, wie war denn dein Tag heute bisher?
Mein Tag war bisher ganz gut. Ich war in meinem Büro, habe ein paar Sachen vorbereitet, habe vorher mit meinem Kind gefrühstückt und es zur Kita gebracht und vorher relativ viel geschlafen.
Mm.
So an die 9 Stunden, weil ich nämlich mit meinem Kind ins Bett gegangen bin gestern, schlauerweise. Mhm. Deswegen bin ich erholt und freue mich auf den freien Nachmittag.
Schön, das mit dem Schlafen passt gut zu dem Regenwetter, was heute hier in Leipzig ist.
Auf jeden Fall.
Wir wollen heute uns mal näher anschauen, was ist dann eigentlich queere Elternschaft und wie geht's queeren Familien in Sachsen, in Deutschland oder auch in der Geschichte. Und ich freue mich total, da mit dir so die ein oder andere Frage mal uns näher anzuschauen. Ja, was bedeutet denn queere Elternschaft für dich?
Also meine erste Reaktion darauf ist, dass ich mich das so eigentlich selten gefragt habe. Also ich habe mich viel gefragt, was bedeutet Elternschaft für mich? Und ich bin halt eine queere Person, also ist meine Elternschaft irgendwie auch queer. Aber wenn ich ein bisschen weiter drüber nachdenke, dann fallen mir mindestens so 2 Verständnisse ein. Das eine wäre ein eher inhaltliches. Also was bedeutet das für mich? Und da würde ich aber sagen, das ist nicht unbedingt queer, vielleicht eher queer-feministisch oder so.
Mhm.
Was bedeutet es für mich, Kinder zu erziehen in einer heteropatriarchalen Gesellschaft, aber mit einem queer-feministischen Anspruch? Also in Distanz zu heterosexistischen Verhältnissen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema für eine eigene Podcast-Serie. Mhm. Und ich würde sagen, das ist etwas, was Leute grundsätzlich unabhängig von ihrer persönlichen Identität oder ihrer Familienkonstellation machen können. Na, also ich kenne auch heterosexuelle Eltern, die ihre Kinder mit einem queer-feministischen Anspruch erziehen.
Mhm.
Ich mache das auch, aber das ist nicht unmittelbar Ergebnis meiner Identität oder so. Ja, und das zweite Verständnis wäre eher so bezogen auf Strukturen oder auf die Identitäten der beteiligten Menschen. Häufig verstehen Leute unter queerer Elternschaft Elternschaft in offensichtlich als queer lesbaren Familienkonstellationen.
Das passt, also ist auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil seit einer Weile ja auch dieser Begriff Regenbogenfamilie,
ja,
viel benutzt wird für, ja, so ein Label von erkennbaren oder vielleicht auch nicht offensichtlich erkennbaren queeren Familien. Und ich habe mich da so gefragt, ist das ein Begriff, den du selber so benutzt? Und welche Familienkonstellationen gehören deiner Meinung nach da so dazu?
Also ich benutze den Begriff auf jeden Fall. Ich benutze ihn auch sehr gerne. Ich liebe nämlich Regenbögen. Ich mochte Regenbögen schon gerne, als ich 12 Jahre alt war und keine Ahnung hatte, dass das ein queeres Symbol ist und auch nicht gewusst hätte, was das Wort queer bedeutet. Und ich habe mich dann später als Jugendliche sehr darüber gefreut, die politische Bedeutung zu entdecken. Genau, also ich mag den Begriff. Meine Erfahrung aus Gesprächen mit anderen queeren Eltern ist auch, dass es ein relativ beliebter Begriff ist. Mir ist jetzt noch niemand begegnet, der eine große Abneigung dagegen hatte, während es durchaus Menschen gibt, die sich nicht lesbische Familie, schwule Familie, queere Familie oder so nennen möchten. Und wer gehört dazu? Ich habe das tatsächlich nachgeguckt. Ich habe ja sehr viele Dinge gelesen im Laufe der Recherche für mein Buchprojekt. Unter anderem die Regenbogenfamilien-Definition des LSVD, des Lesben- und Schwulenverband Deutschlands. Und der schreibt, Regenbogenfamilien sind alle Familien, in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder intergeschlechtlich ist. Das ist die Definition, die ich kenne. Das entspricht aber nicht unbedingt dem öffentlichen Bild von Regenbogenfamilien. Mhm. Also wenn wir Bücher lesen, Zeitungsartikel, Filme gucken, wie auch immer, dann ist die allerhäufigste Repräsentation eine Familie mit zwei Müttern, manchmal eine Familie mit zwei Vätern und einem oder zwei, selten drei Kindern. Das spiegelt auch den Forschungsstand. Also ich kann sehr viel Fundiertes sagen über Familien mit zwei Müttern. Ich kann einiges Fundiertes sagen über Familien mit zwei Vätern. Ich kann sehr wenige fundierte Sachen sagen über Familien mit transgeschlechtlichen Elternteilen. Mhm. Und ich kann gar nichts sagen zu Familien mit intergeschlechtlichen Elternteilen, weil ich dazu überhaupt keine Forschung gefunden habe. Mhm. Vielleicht habe ich nicht gründlich genug gesucht, aber es gibt auf jeden Fall ein großes Missverhältnis. Und es ist ja auch so, dass nicht alle Familien, die unter diese Definition fallen, also mindestens ein Elternteil, lesbisch, schwul, bi, trans, intergeschlechtlich, queer, wie auch immer, offen als solche, als Regenbogenfamilie erkennbar sind. Mhm. Also zum Beispiel gibt es Familien mit transgeschlechtlichen Elternteilen, die, wenn das transgeschlechtliche Elternteil passen kann, als hetero-cis-Familie wahrgenommen werden. Mhm. Ja. Es gibt sehr, sehr viele bisexuelle oder schwule oder lesbische Menschen, die in cis-hetero-Konstellationen Kinder bekommen haben. Also die Realität von Regenbogenfamilien ist viel, viel bunter und auch viel komplizierter als das, was wir in der Zeitung lesen können.
Du sprichst da schon etwas an, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, dass es da auf jeden Fall innerhalb von den verschiedenen Regenbogenfamilien auch total unterschiedliche Privilegien nochmal gibt und Sichtbarkeiten.
Ja.
Umso mehr freue ich mich, dass du in der Vorbereitung auf unser Interview auch gesagt hast, du hast Lust, über die Geschichte auch zu sprechen von Regenbogenfamilien und auch über die Geschichte der Forschung zu Regenbogenfamilien, weil das eben auch Geschichten sind, die häufig unsichtbar gemacht werden. Was wissen wir denn überhaupt über die Geschichte auch von Regenbogenfamilien?
Ich glaube, die Frage ist auch viel größer, als ich sie beantworten kann. Mhm. Ich fand total faszinierend, was ich gefunden habe, als ich angefangen habe mit meiner Literaturrecherche. Also du hast ja gesagt, ne, ich habe Ethnologie studiert, ich bin Sozialwissenschaftlerin. Ich habe angefangen bei so den ältesten sozialwissenschaftlichen Studien zu queerer Elternschaft, die mir begegnet sind, die explizit mit diesem Label arbeiten. Das hat mich zu zwei Pionierinnen gebracht. Ellen Lewin, einer US-amerikanischen feministisch-lesbischen Ethnologin und Susan Gollombock, einer britischen Entwicklungspsychologin. Die leben beide auch noch, die sind beide auch noch aktiv und machen Podcasts und schreiben Bücher. Mhm. Und die haben beide gleichzeitig, unabhängig voneinander, nämlich im Jahr 1977, angefangen, lesbische Mütter zu erforschen. Und auch beide aus der gleichen Motivation. Und zwar aus einer gesellschaftspolitischen Lage heraus, in der sehr, sehr viele lesbische Mütter das Sorgerecht für ihre Kinder verloren haben. Also das war in diesem Kontext, ne, zweite Frauenbewegung. Viele Mütter versuchen sich zu emanzipieren von den Verhältnissen, in denen sie leben, den Familien, in denen sie aufgewachsen sind und ihren Ehemännern. Es gab natürlich in diesen Bewegungen Frauen, die sich in dem Zug als lesbisch geoutet haben, sich scheiden lassen haben, neue Beziehungen mit Frauen eingegangen sind und so weiter. Und sehr, sehr viele von diesen Müttern haben das Sorgerecht an ihre Ex-Männer verloren, teilweise auch an ihre Schwiegereltern, weil die Gerichte systematisch davon ausgegangen sind, dass eine lesbische Mutter für ihr Kind nicht gut sein kann, dass sie dem Kind schaden muss. Mhm. Und zwar völlig unabhängig von sonstigen Kriterien. Also es gibt wirklich einige grauenhafte Beispiele von gewalttätigen Vätern, die das Sorgerecht für ihre Kinder bekommen haben, weil die Mutter lesbisch war. Also aus keinem anderen Grund. Dahinter stand die Annahme, queere Eltern schaden ihrem Kind. Und für diese Annahme gab es null Belege. Das war die Motivation für zum Beispiel Susan Gollenbock zu sagen, Moment mal, hier wird die ganze Zeit mit dem psychologischen Wohl der Kinder argumentiert. Wir wissen überhaupt nicht, was das für Kinder psychologisch bedeutet, mit einer lesbischen Mutter aufzuwachsen. Mhm. Ne? Und sie hat dann tatsächlich, damals war sie noch Studentin, ihre Masterarbeit darüber geschrieben. Sie hat auch sehr lange nach BetreuerInnen dafür gesucht. Das heißt, sie hat in den 70ern angefangen zu forschen, irgendwann in den 80ern das erste Mal was dazu veröffentlicht. Ellen Lewin hat sogar erst Anfang der 90er Jahre ihr Buch veröffentlicht. Mhm. Also hat auch 15 Jahre gedauert, dieses Buch zu schreiben. Und nicht überraschenderweise haben beide festgestellt, dass es Kindern nicht schadet, bei lesbischen Müttern aufzuwachsen. Das finde ich total wichtig, zu gucken, woher ist überhaupt woraus ist diese wissenschaftliche Beschäftigung entstanden. Die ist entstanden aus einem feministischen Abwehrkampf gegen den Staat und gegen beschissene Ex-Männer. Das prägt natürlich auch die Forschungstradition. Also für Ellen Lewin und für Susan Gollenbock war es wissenschaftlich und politisch-strategisch wichtig, zu zeigen, dass Regenbogenkinder irgendwie auch sind wie alle Kinder. Sehr, sehr viele ForscherInnen, die auch später in den 90er, 2000er Jahren Regenbogenfamilienkonstellationen untersuchen, sind immer noch geprägt von dem Narrativ. Und der gesellschaftliche Diskurs hat sich ja nicht so sehr verändert. Uns wird ja immer noch unterstellt, dass wir für unsere Kinder potenziell gefährlich sind. Es gibt dafür null Belege. Also ich habe wirklich Nächte verbracht auf den Blogs von fundamentalistischen ChristInnen in den USA, die behaupten, dass queere Eltern ihren Kindern schaden. Und ich habe keinen einzigen Beleg dafür gefunden. So. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die das Gegenteil belegen. Das heißt, es ist tatsächlich wissenschaftlich und gesellschaftspolitisch gar nicht so einfach, über Unterschiede zu reden. Ja? Und ganz, ganz viele individuelle queere Eltern und auch ganz viele queere AktivistInnen und queeren Organisationen sind immer noch aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse sehr damit beschäftigt, zu betonen, dass wir ganz normale Menschen sind, wie alle anderen. Ja. Und dass unsere Kinder vielleicht mal Probleme haben, aber auch nicht mehr oder weniger als andere. Na, eine Sache möchte ich noch sagen zur Forschungsgeschichte, weil ich die noch nicht erwähnt habe und die auch wichtig ist in dem Kontext. Kirsten Plötz, das ist eine deutsche Historikerin, die auch letzte Woche einen Vortrag in Leipzig gehalten hat. Kirsten Plötz hat meines Wissens die erste historische Aufarbeitung gemacht für die BRD zu Sorgerechtsentzügen gegen lesbische Mütter. Da gibt es einen langen Bericht, da gibt es einen kurzen Bericht, der ist auch sehr anschaulich und lesbar. Genau, Kirsten Plötz, wie auch Ellen Lewin und Susan Gollenbock, kann sehr viel auch dazu sagen, wie schwierig es ist, zu dem Thema zu arbeiten, wie schwierig es ist, rückwirkend eine Sichtbarkeit herzustellen für Leute, die sich für die Sicherheit, für ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit ihrer Kinder eigentlich immer verstecken muss.
Ich finde, du machst da nochmal so ganz klar deutlich, auch was für ein Abwehrkampf queere Familien leider seit Jahrzehnten führen müssen.
Ja.
Und obwohl es so viele Studien bereits, also oder dass es überhaupt bewiesen werden muss in Studien, dass queere Eltern nicht in Anführungszeichen schlecht für ihre Kinder sind, das allein ist ja auch schon furchtbar. Jetzt gibt es diese ganzen Studien und trotzdem muss dieser Abwehrkampf geführt werden. Genau, und auch Respekt auf jeden Fall, dass du dich auch durch Blogs gewühlt hast von christlichen FundamentalistInnen. Das klingt sehr anstrengend und wahrscheinlich auch sehr emotional. Genau, jetzt hast du ja auch schon angesprochen, dass eben auch danach geforscht wird, gibt es Unterschiede darin, wie es Kindern geht in queeren und in nicht queeren Familien. Und ja, ich habe in Vorbereitung auf unser Interview so ein bisschen mich gefragt, will ich diese Frage überhaupt stellen, dieses ist in queeren Familien etwas anders als in hetero-cis-Familien? Und ich habe mich dann aber dafür entschieden, sie zu stellen, weil ich es eben schon spannend finde, auch darauf zu gucken. Also queere Familien sind von Diskriminierung betroffen, queere Menschen und befinden sich damit halt leider in einer Situation mit weniger Privilegien als heterosexuelle oder cis geschlechtliche Menschen und Familien. Und alleine aus dieser Lebenserfahrung heraus wollte ich gerne die Frage stellen, ob dein Forschen, dein Erleben sozusagen, ob du daraus sagen würdest, es ist was anders in queeren Familien.
Ja. Ja, ich bin ja zu dieser Recherche gekommen, weil das eben meine Erfahrung war. Ne? Es ist was anders. Ich bin Mutter geworden in einer lesbischen Ehe. Mein Kind hatte dadurch nicht die gleiche rechtliche Absicherung wie die Kinder, die in Hetero-Ehen geboren werden. Und auch im Ganzen drumherum war ich ja ständig irritiert. Also die Strukturen, die geschaffen sind für Eltern, keine Ahnung, Geburtsvorbereitungskurse oder auch der schöne Ordner, den meine Krankenkasse mir geschickt hat, als ich schwanger war und so weiter und so fort. das hat alles an vielen Punkten nicht so viel mit meiner Lebensrealität zu tun. Ich merke einfach, das passt nicht. Mhm. Ja? Und das hat viel mit der Familienkonstellation zu tun, in der ich mein Kind erziehe und mit den Folgen, die das hat. Wenn ich jetzt so gucke auf alles, was ich gelesen habe, auf alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, muss ich natürlich sagen, dass alle Familien irgendwie unterschiedlich sind und alle Individuen unterschiedlich sind. Und es gibt bei Regenbogenfamilien eine ähnliche Vielfalt wie bei anderen Familien auch. Es macht einen Unterschied, wie alt Leute sind, wie viele Eltern beteiligt sind, ob sie von Rassismus betroffen sind, was ihre formelle Bildung ist und so weiter und so fort. Und trotzdem, über all diese vielfältigen Unterschiede hinweg, gibt es gewisse strukturelle Verhältnisse und Eigenschaften, die die durchschnittliche queere Familie von der durchschnittlichen Heterokernfamilie, cis-heterokernfamilie unterscheiden. Einen wichtigen Punkt finde ich, dass queere Familien Familie üblicherweise nicht biologistisch definieren. Mhm. Ja, also Familie ist, wer sich als Familie fühlt. Familie ist, wer Familie lebt. Mhm. Und für uns ist auch das leider Alltag, dass das nicht unbedingt den rechtlichen Gegebenheiten entspricht. Ja? Und wenn wir da nochmal in die Vergangenheit gucken können, das ist auch nicht auf Eltern-Kind-Konstellation im Sinne von Erwachsene und minderjährige Kinder beschränkt. Mhm. Also ich finde zum Beispiel die Ballroom-Culture der USA da ein sehr gutes Beispiel für queere Familiennetzwerke, die überhaupt nichts mit Biologie zu tun haben, aber sehr, sehr viel mit Familie, für die niemand von den beteiligten Eltern biologische Kinder bekommen muss.
Mhm. Ja.
Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Gemeinsamkeit von vielen queeren Familienformen. Mhm. Und eine andere Sache, ja, die du schon angesprochen hast, sind die Hürden bei der Umsetzung des Kinderwunsches. Also wenn Menschen Familie leben wollen, im Sinne von Eltern werden von kleinen Kindern, ist das für queere Menschen einfach schwieriger. Wir haben nicht so einfach Zugang zu Kinderwunschbehandlungen. Sehr, sehr lange war es für Frauen, die nicht in einer stabilen Hetero-Cis-Beziehung gelebt haben, unmöglich, in Deutschland eine Kinderwunschbehandlung in Anspruch zu nehmen. Fast alle Frauen, die in queeren Beziehungen Kinder bekommen haben, die ich kenne, haben entweder einen privaten Samenspender gefunden oder Sperma in Dänemark gekauft. Das hat sich ganz bisschen geändert mit der Öffnung der Ehe 2017. Seitdem gibt es zum Beispiel in Leipzig eine Praxis, die Kinderwunschbehandlung nur für verheiratete Frauenpaare hat.
Ja. Okay,
und das ist die einzige in Sachsen, meines Wissens.
Ah, in Sachsen?
Das ist die einzige in Sachsen, genau. Mhm. Und die macht das erst, seit wir heiraten können. Mhm. Also seit 2017.
Ja.
Das heißt, mein Kind zum Beispiel hätte ich so nicht bekommen können.
Mhm. Ja.
Mit der Öffnung der Ehe ist auch erstmals die Möglichkeit der gemeinsamen Adoption entstanden. Das macht vor allem für cis-schwule Paare ja einen riesigen Unterschied. Mhm. Und zu diesen ganzen rechtlichen Sachen, und ich meine, es ist ja nicht vorbei, auch nach der Adoption oder nach der Geburt des Kindes, nicht mal nach der sogenannten Stiefkind-Adoption, ist es immer noch Alltag, dass sich jedes bescheuerte Formular überarbeiten muss, weil ich meine Familienkonstellation nicht gleichzeitig vollständig und richtig angeben kann. Und dazu kommt sowas wie die Abwertung durch das Umfeld, neugierige Fragen, vielleicht ablehnende Reaktionen der eigenen Eltern oder Großeltern, auch sowas wie internalisierte Queerfeindlichkeit und so weiter. Mhm. Also all das müssen Menschen, die in queeren Konstellationen Kinder bekommen wollen, erstmal überwinden.
Mhm.
Und diejenigen von uns, die da drüber springen können, aus welchen, auf Basis welcher Privilegien oder Anstrengungen auch immer, haben dann üblicherweise auch eine sehr hohe Wertschätzung dafür. Es ist zum Beispiel statistisch erwiesen, dass queere Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Oder Eltern in queeren, in zwei Mütter- und zwei Väter-Konstellationen genau genommen, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als Väter in hetero-cis-Konstellationen. Und ein weiterer Punkt, der wirklich für zwei Mütter- und zwei Väterfamilien sehr, sehr umfassend belegt ist, ist eine gleichmäßigere Verteilung von allen möglichen Arten von Arbeit.
Mhm.
Also Lohnarbeit, Sorgearbeit und Hausarbeit wird viel, viel gleichmäßiger aufgeteilt in zwei Mütterfamilien. Familien und zwei Väterfamilien im Vergleich zu Heterozis-Familien.
Auch da sprichst du viele Themen an, ne? Die handeln wir jetzt hier gerade so ein bisschen so ab an so einem Stück. Danke, dass du sowohl aus deiner persönlichen Erfahrung als auch aus deiner Forschung sprechen kannst. Das finde ich sehr bereichernd. Ja, du bist jetzt ja auch schon so ein bisschen eingegangen auf die rechtliche Situation von queeren Familien und auch auf die, ja, das Erleben von struktureller Diskriminierung. Und ich würde gerne fragen, wie nimmst du im Moment die gesellschaftliche Stimmung wahr für queere Familien?
Ja, das ist auch, finde ich, nicht so einfach zu beantworten.
Mhm.
Mir sind so im Laufe meines Alltags als queeres Elternteil und auch im Laufe meiner Recherche im Wesentlichen so drei Erzählungen begegnet über queere Elternschaft. Die erste Erzählung, das ist die, die so die Gerichtsakten der 70er, 80er, 90er Jahre dominiert und die auch die aktuellen rechten Diskurse dominiert, nämlich die Behauptung, dass queere Eltern oder auch queere Menschen irgendwie schädlich für Kinder sind. Also das aktuellste Beispiel, was mir dazu sofort einfällt, ist diese widerliche transfeindliche Hetze gegen eine geplante Lesung für Kinder in München. Da sollten eine 13-jährige Trans-Autorin und zwei Drag-KünstlerInnen Kinderbücher vorlesen. Und es gab wirklich eine richtig ekelhafte Kampagne durch die AfD dagegen. Und darauf ist auch der bayerische, der gerade wieder gewählte bayerische Minister Aiwanger, der nicht mehr in der AfD ist, aufgesprungen. Und das hat eine lange Tradition. Also das, ist die gleiche Argumentation wie in den Gerichtsakten der 70er Jahre in der BRD, Großbritannien und den USA mindestens. Es ist offensichtlich, aber ich sage es trotzdem gerne nochmal, das ist Bullshit. Das zweite Narrativ, das mir häufig begegnet, das habe ich auch schon erwähnt, das ist diese Erzählung von queere Eltern sind ganz normal. Das ist das, was, finde ich, tatsächlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Das ist vielleicht was Erfreuliches, dass jetzt auch queere Familien normal sein können, normal sein dürfen, die Möglichkeit haben, als normal wahrgenommen zu werden. Und gleichzeitig ist es ja beschissen, normal sein zu müssen.
Ja, ja.
Meine persönliche Position, und das ist eine Position, die nicht so einfach aufzufinden ist, sag ich mal, ist, dass queere Eltern vieles besser machen. Ja, dafür gibt es viele wissenschaftliche Belege, dafür gibt es nicht viel Öffentlichkeit. Und es ist natürlich auch riskant, das zu sagen. Also ich gehe davon aus, dass ich dafür Drohungen bekomme. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich ungern mein Bild veröffentlichen möchte. Dafür gibt es sehr, sehr viele wissenschaftliche Belege und wenige Menschen sagen das offen, sagen wir es mal so. Es hat natürlich auch was Narzisstisches, ne? Wenn ich das sage. Sehr viele Leute, die das wissenschaftlich belegt haben, sind heterosexuell. Ja. Das ist auch vielleicht wichtig zu sagen in dem Zusammenhang. Ich glaube, was aktuell schwierig ist, ist, dass Queerness und insbesondere Transidentitäten ein gesellschaftspolitisch super polarisierendes Thema sind. Es ist die neue Mobilisierungsstrategie der globalisierten Rechten, gegen insbesondere Transpersonen zu hetzen, teilweise auch gegen alle möglichen queeren Personen und ganz besonders, wenn wir uns wagen, mit Kindern zu reden. Oder vielleicht sogar Kinder zu haben. Und das ist was, was das Leben von queeren Eltern und deren Kindern auf jeden Fall sehr viel anstrengender macht.
Ja.
Und ich würde auf jeden Fall ungern so bei den deprimierenden rechten Angriffen stehen bleiben. Ich würde eigentlich gerne noch was dazu sagen, wie viel großartiger die Verteilung von Sorgearbeit in queeren Familien funktioniert. Ich habe nämlich vorher nur behauptet, dass es so ist. Aber ich kann das auch noch sehr viel mehr ausführen.
Ja, super, total gerne.
Genau. Als erstes muss ich noch mal eine Einschränkung vornehmen. Ich habe vorhin ja dann ganz viel über zwei Mütter- und zwei Väterfamilien geredet. Und das liegt am Forschungsstand. Es gibt ein bisschen Forschung zu Trans-Elternteilen. Da untersuchen Menschen, wie viele Trans-Eltern es gibt, wie Trans-Menschen Eltern werden überhaupt und ob Trans-Eltern denn ihren Kindern schaden. Ja? Also das ist tatsächlich in Bezug auf Forschung zu Trans-Elternschaft immer noch ein wichtiges Thema. Und es gibt auch noch Beispiele von Trans-Personen, die im 21. Jahrhundert das Sorgerecht und sogar das Umgangsrecht für ihre Kinder verloren haben, weil sie trans sind. Das heißt, die rechtliche Gleichstellung ist einfach noch sehr viel weiter weg für transgeschlechtliche Eltern als für schwule oder lesbische Eltern. Und deswegen kann ich auch über die Verteilung von Sorgearbeit in Transfamilien noch nichts Fundiertes sagen, leider. Also ich habe mit einzelnen Leuten natürlich gesprochen, aber ich kenne dazu keine Statistik. In zwei Mütter- und zwei Väterfamilien ist es so, dass sowohl Lohnarbeit als auch Hausarbeit als auch Sorgearbeit sehr gleichmäßig verteilt ist. Besonders bei Familien, die ihre Kinder zusammen geplant und bekommen haben, aber auch in Patchwork-Familien. Also auch eine lesbische Stiefmutter, die ihr Kind erst kennengelernt hat, als es 5 war, macht sehr viel mehr Haus- und Sorgearbeit als die biologisch-rechtlichen Väter von Kindern in Heterokernfamilien. Eine Soziologin hat 2014 promoviert, Andrea Buschner heißt sie, zur Verteilung von verschiedenen Formen von Arbeit bei gleichgeschlechtlichen Paaren in Deutschland auf Basis von einem sehr, sehr großen Datensatz. Und sie hat zum Beispiel herausgefunden, dass in Familien mit Kindern unter 3 Jahren
60% der biologischen Mütter und 30% der nicht biologischen Mütter in Teilzeit berufstätig sind. Mhm. Zum Vergleich 6,6% der Väter in Heterokernfamilien. Also das ist eine riesige Differenz.
Das ist immer noch eine krasse Zahl auf jeden Fall.
Genau, ne? Es ist eine riesige Differenz. Und das bezieht sich jetzt darauf, wie viel Zeit verbringen Leute mit Lohnarbeit. Ne? Wenn wir uns fragen, wie viel Zeit verbringen denn Leute mit Sorgearbeit, können wir sagen, dass ab dem ersten Geburtstag des Kindes die Hälfte aller zwei Mütterfamilien die Sorgearbeit 50-50 teilen. Und bei Kindern, also sobald die Kinder 6 Jahre alt sind, also sobald sie in die Grundschule kommen, ist das Verhältnis komplett ausgeglichen. Das heißt, in 55% der Mütter machen beide gleich viel Sorgearbeit. In 21,3% der Familien macht die biologische Mutter mehr Sorgearbeit. Mhm. Und in ebenfalls 21,3% der Familien macht die nicht biologische Mutter den Großteil der Sorgearbeit. In 2,1% der Familien gibt es ein Verhältnis, was dem Durchschnitt der Hetero-Cis-Familien entspricht. Mhm. Ja?
Okay, also wirklich und sehr wenig. Wir das,
genau. Und ich meine, ich weiß nicht, ich weiß jetzt mit so Zahlen um mich, aber ich finde die wirklich total beeindruckend. Es ist vor wenigen Wochen gerade der Väter-Report publiziert worden, 2023, untersucht die Aktivität von Vätern in Hetero-Cis-Familien. Und da werden Väter erstmal so unterteilt nach ihrer Praxis und nach ihren Überzeugungen. Mhm. Die Vätergruppe, die am fleißigsten ist in Bezug auf Care-Arbeit, das sind die, die in dieser Studie überzeugte Engagierte genannt werden. Die machen 21% der Väter aus. Bei den überzeugten Engagierten, da wollen 70% die Hälfte der Care-Arbeit machen und 38% kriegen es tatsächlich hin. Also das im Vergleich mit über 50% der nicht biologischen Mütter und 12% der überzeugten engagierten Väter machen mehr als die Hälfte der Care-Arbeit im Vergleich zu 21,3% der nicht gebärenden Mütter in queeren Konstellationen. Also selbst wenn wir uns nur die aller vorbildlichsten Väter angucken, sind die noch meilenweit entfernt vom Durchschnitt der queeren Elternteile. Und ich habe jetzt viel über lesbische Mütter geredet, weil es über lesbische Mütter mehr Daten gibt. Bei zwei Väterfamilien ist das sehr, sehr ähnlich wie bei zwei Mütterfamilien.
Spannend. Gut, dass du da nochmal so detailliert drauf eingehst.
Ich könnte da noch viel detaillierter drauf eingehen, aber wir haben ja nur begrenzte Zeit.
Ja, das stimmt. Kommen wir nochmal zurück zur aktuellen Lage und zur aktuellen Politik. Ja, ich habe mich nochmal gefragt, was tut denn eigentlich die derzeitige Ampelregierung für die Verbesserung der Bedingungen von queeren Familienkonzepten? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das auf jeden Fall ein Wahlversprechen, da Rechte und Gesetze so hingehend zu verändern, dass queere Familien mit weniger Diskriminierung konfrontiert sind.
Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen wir uns auch alle.
Mhm.
Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, sie haben es versprochen. Schon das Versprechen ist ziemlich vage.
Mhm.
Das ist so formuliert, dass ich mir sicher bin, sie werden sich im Detail darüber noch stark streiten. Und sie haben noch nicht mal angefangen, sich über die Details zu streiten. Jedenfalls nicht bei der Reform des Abstammungsrechts.
Mhm.
Bei der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes sind sie zumindest dabei, sich über die Details zu streiten. Das Gesetz entwickelt sich auch eher in eine beunruhigende Richtung.
Mhm. Ja.
Das Selbstbestimmungsgesetz. Ich weiß es nicht. So, also ich bin mir nicht sicher. Es liegen mehrere Klagen von zwei Mütterfamilien beim Bundesverfassungsgericht.
Mhm.
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet momentan nicht, weil die Regierung angekündigt hat, die Gesetzeslage zu ändern.
Mhm.
Wenn diese Regierung es nicht schafft und die nächste es nicht verspricht, wird der Staat dazu verurteilt werden.
Mhm.
So. Und auch das ist überhaupt nichts Neues. Dass die allermeisten politischen Verbesserungen, rechtlichen Verbesserungen für Regenbogenfamilien, für queere Eltern und auch für Transpersonen, unabhängig von Elternschaft, sind nicht entstanden durch politische Entscheidungen, sondern durch Klagen von Einzelpersonen.
Nun möchte auch ich nicht so gerne enden mit, was läuft schief und was ist alles noch nicht getan, sondern ich möchte dich gerne noch fragen, was wünschst du dir für die Zukunft und natürlich auch für die Gegenwart für Regenbogenfamilien und queere Elternschaft?
Ich glaube, einerseits kann ich natürlich unendlich viele politische Forderungen aufzählen. Ich habe mir zwei überlegt im Vorhinein, die ich wichtig finde. Das eine ist, ob durch Selbstbestimmungsgesetz oder Abstammungsrecht, ist mir scheißegal. Aber auf jeden Fall muss das Deadnaming von Trans-Eltern in den Geburtsurkunden ihrer Kinder beendet werden. Es ist aktuell so, dass Trans-Eltern, die ein Kind haben, egal ob sie das nach der Transition zeugen bzw. zur Welt bringen oder ob sie transitionieren, während das Kind schon lebt, in der Geburtsurkunde ihre Kinder mit ihrem Deadname stehen. Mhm. Was super diskriminierend und beschissen ist und im Alltag für unglaublich viele Schwierigkeiten sorgt, weil sie sich nie ausweisen können als Elternteil ihres Kindes, weil das offizielle Elternteil ihres Kindes ein Mensch ist, der rechtlich nicht mehr existiert. Mhm. So. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist. Und das andere ist, den Zwang zur sogenannten Stiefkindadoption zu beenden. Momentan ist die Rechtslage so, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich habe unser Kind zur Welt gebracht. Ich war mit meiner Partnerin verheiratet zu dem Zeitpunkt und trotzdem hatte ich das alleinige Sorgerecht. Und meine Partnerin musste ihr eigenes Kind erst adoptieren, um irgendwelche Rechte zu haben, in einem langwierigen Verfahren.
Ja.
Ich kenne niemanden, die dieses Verfahren nicht furchtbar fand.
Auch wenn
alle Behörden nett sind und niemand explizit queerfeindliche Sachen sagt, ist das eine unglaubliche Demütigung. Und für Menschen, die zum Beispiel nochmal ganz anders von staatlicher Bevormundung getroffen sind, wie zum Beispiel lesbische Paare mit Behinderung oder so, ist es nochmal eine viel krassere Belastung. Das muss sich auf jeden Fall ändern, konkret rechtlich und vieles weitere mehr. Ich persönlich wünsche mir für meine Zukunft als queeres Elternteil vor allem nicht mehr vorbildlich sein müssen, um akzeptiert zu werden. Wir sind sehr vorbildlich, auch kollektiv, auch durchschnittlich. Es gibt seit den 80er Jahren eine Menge Wissenschaft, die das belegt. Aber ich habe die Nase voll davon, es sein zu müssen. Ja? Ich will auch einfach mal scheiße sein können und Fehler machen dürfen. Die machen wir nämlich alle.
Der Druck ist natürlich enorm hoch.
Ja.
Ich habe soweit meine Fragen gestellt. Gibt es noch was, was du noch gerne nachschieben möchtest?
Nö. Wenn ich einen Verlag für mein Manuskript gefunden habe, könnte ich es alles nachlesen in großer Ausführlichkeit. Es wird mindestens bis nächstes Jahr dauern, vielleicht auch bis übernächstes.
Da drücke ich dir total die Daumen.
Danke,
ich fände es total schön, dein Buch lesen zu können
das
und im Laden zu sehen.
Das wäre super, ja.
Ich will mich einfach nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für das Interview und auch für das Sprechen über die eigene Erfahrung und gleichzeitig über das ganze Wissen, was du da angesammelt hast. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen freien Nachmittag.
Danke sehr. Dir auch. Einen schönen Nachmittag, was auch immer du machst.
Dankeschön. Ich hoffe, das Interview mit Lisa Bendiek hat euch gefallen. Ich habe euch in den Shownotes natürlich einige in dem Interview angesprochene Themen und Literaturhinweise verlinkt. Lisa hat mir auch netterweise nochmal eine kleine Auswahl ihrer Literaturliste geschickt und einen Kontakt zu ihr habe ich euch auch in die Shownotes gepackt, wenn ihr sie als Referentin gerne mal buchen wollt. Am Ende des Podcasts geht es heute um Zeit. Wir kennen es wahrscheinlich alle. Die Zeit ist irgendwie immer zu knapp, zu schnell, zu kurz. Oder sie vergeht quälend langsam, wenn wir etwas tun müssen, was wir gerade nicht tun wollen. Häufig erleben wir eine Fremdbestimmung über unsere Zeiteinteilung. Und vor allem für gute Sorgearbeit, bezahlt oder unbezahlt, bleibt oft zu wenig Zeit. Doch es könnte auch anders gehen. Wir, also das Konzeptwerk Neue Ökonomie, haben am 19. Oktober ein Podium zu gerechter Zeitpolitik veranstaltet, moderiert von Charlotte Hitzfelder. Und ich habe einige Statements der Podiumgäste Theresa Bücker und Janina Henkes aufgenommen. Gemeinsam entwickeln sie eine feministische Vision für eine neue Zeitpolitik.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Es geht, wie gesagt, zum Ende dieser Folge um Visionen für eine gerechtere und eine feministische Aufteilung von Zeit. Doch warum ist Zeit überhaupt politisch? Und warum braucht es eine gerechte und feministische Zeitpolitik? Darüber habe ich vor dem Podium mit Janina Henkes gesprochen. Sie ist Referentin beim Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, also bei der GEW, für den Bereich Frauen-, Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik.
Wir sehen, dass wir in der Zeitpolitik, die wir quasi gerade gesellschaftlich erleben, ist es so, dass es da einen sehr großen Unterschied gibt zwischen männlich gelesenen, weiblich gelesenen Personen. Ganz konkret können wir das an sowas wie einem Gender Care Gap, Gender Pay Gap, Gender Pension Gap ausmachen. Wir sehen, dass Also ich beziehe mich jetzt hier auf eine binäre Geschlechteraufteilung, nachdem die Studien leider immer binär analysieren und auswerten. Wenn ich mir Erwerbsarbeitszeiten von Frauen anschaue, dann weiß ich, dass diese 9 Stunden pro Woche niedriger sind als die bei Männern. Es gibt auch den Gender Care Gap, der da sich auf 37% beläuft. Das heißt, das ist die Zeit, die Frauen mehr benutzen, um sich um die Sorgeverantwortung, den Haushalt, die Erziehung, Pflege von Angehörigen und so weiter zu kümmern. Was den Gender Pension Gap betrifft, sind das 52% Unterschied. Das bedeutet eine reale Armutsbedrohung für Frauen. Also ich würde sagen, das läuft ordentlich schief. Da müssen wir dran schrauben und das geht natürlich nur, indem wir gerechter verteilen.
Janina Henkes plädiert also für eine Umverteilung von Zeit, um Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen und Lohnarbeit und Sorgearbeit auf mehr Schultern zu verteilen. Und noch eine kleine Anmerkung dazu. Janina hat sich im Nachhinein korrigiert. Der Gender Care Gap beläuft sich nämlich auf 52%, ist also nochmal um einiges größer als angesprochen. Doch wie kann das gehen? Arbeit und Zeit umverteilen. Hierzu hat auf dem Podium Theresa Bücker gesprochen. Sie ist Journalistin und Autorin und einige von euch kennen sie vielleicht durch ihre Buchveröffentlichung Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit. Diese Aufnahme ist direkt aus dem Podium, entschuldigt also die etwas schlechtere Audioqualität. Ich hoffe, ihr könnt alles gut verstehen.
Eine gerechte Zeitkultur würde aber definitiv eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung umfassen, weil anders geht es nicht. Das ist ja der größte Hebel, um Zeit für unterschiedliche Bedürfnisse und Aufgaben neu zu verteilen und eine Gerechtigkeit zu schaffen. Und dann muss man aber auch Zeitgerechtigkeit mit Zeitwohlstand zusammendenken, weil Zeitgerechtigkeit könnte ja auch bedeuten, niemand hat mehr freie Zeit, weil wir alle bis 75 in 50-Stunden-Jobs arbeiten.
Theresa Bücker weist außerdem auf einen sehr wichtigen Punkt hin, der, wie ich finde, total unterrepräsentiert ist in der Debatte um Arbeitszeit, nämlich auf die Lage von Alleinerziehenden.
Wenn wir insbesondere Alleinerziehende als ganz normale Familienform anerkennen, was sie ja sind, weil es sind Millionen von Menschen, die so ihre Familie organisieren oder auch pflegen, dann müsste ja mit einer geringeren Wochenarbeitszeit als 40 Stunden auch ein Lebenseinkommen für sich selbst und Kinder verdient werden können. Und da die 40 Stunden anzusetzen, ist einfach nicht gerecht und grenzt unter anderem Alleinerziehende und diejenigen, die nicht 40 Stunden arbeiten können, aus unterschiedlichen Gründen ganz bewusst aus.
Care-Arbeit ist natürlich als ein weiterer zentraler Punkt im Gespräch über Zeit und Zeitgerechtigkeit aufgekommen. Warum wir Care-Arbeit ins Zentrum von Zeitfragen stellen müssen, hat Theresa Bücker dann nochmal mehr ausgeführt.
Wir haben eben Care-Arbeit, die geleistet werden muss. Also an der Frage, wie pflegen wir hochaltrige Leute, was machen wir mit Säuglingen, kommen wir ja nicht vorbei. Das ist ja anders als viele Tätigkeiten, kann ich das auch am nächsten Tag tun. Wenn das Baby Hunger hat, dann hat es Hunger und wenn ich meine demente Mutter pflege, dann muss das auch passieren. Und also wenn man das wirklich mal so plastisch macht, was das eigentlich bedeuten würde, also wo stellen wir die ganzen Babys ab, wenn alle Erwachsenen Vollzeit arbeiten? Was machen wir mit den Pflegebedürftigen? Das heißt, wir müssen uns gesellschaftlich die Frage stellen, wie machen wir das anders? Sonst müssen Menschen private Lösungen finden und dann bricht die Wirtschaft sicherlich auch zusammen, wenn die Leute dann rausgehen. Oder die Gesellschaft bricht zusammen, wenn wir uns entscheiden, wir kümmern uns um alle ab 80 einfach nicht mehr. Deswegen, wir müssen die Fragen, wie wir Arbeit organisieren, dringend mit den anderen vernetzen. Das ist einfach viel zu kurz gedacht, das nicht zu tun.
Care-Arbeit muss also auf jeden Fall mehr mitgedacht werden, wenn es darum geht, wie viele Stunden pro Woche wir Lohn arbeiten müssen. Nun ist das hier ja aber ein Beitrag zu Visionen. Und darum haben wir mit Janina Henkes und Theresa Bücker auch darüber gesprochen, was es für Ideen gibt, um Zeit lebensnäher und gerechter zu verteilen.
Es gibt verschiedene Modelle, die gerade laboriert werden, sage ich mal. Es gibt das Optionszeitenmodell. Da gibt es tolle WissenschaftlerInnen, die sich schon länger damit auseinandersetzen und das jetzt nochmal stärker auf Umsetzbarkeit prüfen, wo in der Erwerbskarriere es auch Optionszeiten gibt, die da 9 Jahre umfassen, worin enthalten Care-Arbeit, also Sorgearbeit und auch Weiterbildung und so weiter drin begriffen sind. Und genau dieser Zeitenspeicher ermöglicht es, quasi lebensphasenorientiert sich zu organisieren, aber auch umzuverteilen und umzudenken. Dieses Modell basiert auch auf einem anderen Konzept von Familie. Das heißt, dass diese Care-Arbeit nicht nur für quasi EhepartnerInnen oder eigene Eltern oder eigene Kinder oder sowas angewandt werden kann, sondern auch bei Bekannten, bei NachbarInnen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine andere Zugehörigengruppe, Angehörigengruppe, es gibt eine andere Solidarität miteinander und so weiter. Das finde ich ist eine schöne Vision.
Es gibt aus der Forschung oder auch aus der Philosophie ganz unterschiedliche Modelle, die es sich lohnt, mal anzugucken und kennenzulernen. Die vier in einer Perspektive von Frigga Haug ist ja relativ bekannt. Wer sie nicht kennt, Frigga Haug ist eine deutsche Soziologin und Philosophin, die den Tag theoretisch eingeteilt hat. Einer sagt, sie ist auf jeden Fall 8 Stunden für Schlaf vorgesehen, was ja schon relativ revolutionär ist, nicht anpassbar. Und dann bleiben 16 Stunden übrig. Die werden auf 4 Bereiche eingeteilt, nämlich einmal Erwerbsarbeit, Fürsorgearbeit, das umfasst Care-Arbeit für andere und Fürsorge für sich selbst. Dann kulturelle Arbeit, das kann Weiterbildung sein, aber auch sowas wie Freunde-Treffen und Spaß. Und dann nochmal 4 Stunden für politische Arbeit, politisches Engagement. Das ist aber nur ein Denkmodell. Die meisten Leute reagieren damit so, oh Gott, das ist ja die völlige Überforderung, dass ich in 4 unterschiedliche Bereiche in den Tag bekomme. Das ist aber tatsächlich nur der Anstoß, sich damit auseinanderzusetzen, was braucht eine Gesellschaft und wie ist das vielleicht auch in meinem eigenen Leben verteilt. Dann gibt es aber auch von Karin Jutschik und Ulrich Mückenberger von der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik die sogenannten atmenden Lebensläufe, die eben auch mehr Vielfalt in die Lebensläufe reinbringen wollen und sagen, dass es normaler werden sollte in diesem Modell, was ja auch für insbesondere Frauen schon längst Normalität ist, sehr unterschiedliche Arbeitszeiten zu unterschiedlichen Phasen im Leben zu haben, mal Auszeiten zu haben, für Kindererziehung, für Pflege, für Weiterbildung, ehrenamtliches Engagement, dass eben dieser lineare Lebenslauf, der ohne Unterbrechung immer in Vollzeit ist, dass das als Leitmodell abgelöst wird. Und das sind Richtungen, in die man denken kann. Was mir besonders wichtig ist, ist eben, dass wir uns von der Erwerbsarbeitszentrierung lösen und die anderen Aufgaben und Bedürfnisse wieder stärker politisieren.
Zum Abschluss hebt Theresa Bücker noch einmal etwas ganz Wesentliches hervor.
Freie Zeit zu haben, sich zu erholen, ist kein Luxus. Politisches Engagement darf kein Luxus sein. Einfach mal nichts tun, nachdenken, das sind alles essentielle Zutaten für Gesellschaft und deswegen müssen die unbedingt wieder kritisiert werden. Wir müssen über viel mehr sprechen als nur Erwerbsarbeit.
Mich haben die Gespräche mit Janina Henkes und Theresa Bücker wieder daran erinnert, wie radikal es eigentlich ist, die vorherrschende Zeiteinteilung zu hinterfragen. Und wie radikal es auch ist, das nicht als Luxus, sondern als lebensnotwendig zu betrachten. Denn wir haben ja nur eine begrenzte Zeit zu leben. Und diese sollte unsere Zeit sein. In diesem Sinne ist eine selbstbestimmte Einteilung von Zeit die Voraussetzung für ein gutes Leben für alle. Das war die 3. Folge von Danke für nichts, der feministische Podcast zu Care und Wirtschaft. Vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat und ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Lasst uns gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen da oder schreibt uns an care@knoe.org. Das könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr Themenwünsche für die kommenden Folgen habt. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links findet ihr auch diesmal in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast Danke für nichts hören auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org und dort gibt es ihn auch zum Download. Es gibt ihn aber natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wo ihr ihn abonnieren könnt. Ich wünsche euch einen schönen und gemütlichen Herbst. Macht es gut und wir hören uns bald wieder zur dann 4. Folge. Tschüss!
Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. to me, I be work, 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 work. You see me do me there, 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 there.
Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung, die Heidehof-Stiftung und der Europäischen Union.